Und habe das so formuliert, wie Gott unsere Schande bedeckt. Nicht nur Versagen, sondern Schande. Und dazu den Einstieg, persönliche Frage, müsst ihr nicht beantworten. Was war dein peinlichstes Erlebnis? Wann hast du dich mal so richtig geschämt? Und kennst du das? Ich kenne das, wenn ich mich dann erinnere, dann werde ich immer noch so ein bisschen rot. Gefühl zumindest. Kennt ihr das auch, dass dann in der Erinnerung noch so die Schamesröte ins Gesicht steigt? Wie fühlt sich das an, wenn wir uns so richtig schämen? Ich möchte heute mit euch über den Unterschied von Schuld und Scham nachdenken. Unsere westliche Welt ist ja geprägt von einer Schuldkultur. Unsere arabischen Mitbürger und überhaupt Menschen aus dem orientalischen Raum und auch aus dem asiatischen Raum sind geprägt von einer Schamkultur. Und es ist wichtig, dass wir diese Unterschiede auch kennen und verstehen. Zum einen, damit wir eben unsere orientalischen Mitbürger und auch Gemeindeglieder, die auch hier im Gottesdienst teilnehmen, damit wir sie auch besser verstehen. Aber auch, und das gilt besonders jetzt im Blick auf die Predigt, damit wir die Bibel besser verstehen. Denn die Bibel ist in einer Schamkultur entstanden. Sämtliche Autoren der Bibel waren geprägt von Schamkultur. Wenn wir jetzt die Bibel aber mit unserer Brille der Schuldkultur lesen, ist manches verzerrt oder wir nehmen manche Dinge nicht so richtig wahr. Es ist ja so, niemand kann die Bibel neutral und objektiv lesen und verstehen. Alle Menschen gehen immer mit einem Vorverständnis, mit einer bestimmten Brille an die Bibeltexte heran. Das ist uns in der Regel nicht bewusst. Wir meinen, wir sehen alles objektiv, aber wir sehen es immer subjektiv aus unserer Brille. Wir lesen die Bibel mit unserer kulturellen Brille, eben mit dieser Schuldkultur, mit unserer biografischen Prägung, auch mit theologischer Prägung. Das ist uns in der Regel nicht bewusst. Setzen wir dann mal eine andere Brille auf, machen wir plötzlich überraschende Entdeckungen. Und das möchte ich heute mit euch machen und die Bibel einmal aus der Sicht der Schamkultur betrachten. Einen Text. Zuvor aber schauen wir uns die Unterschiede mal an, um das so ein bisschen zu verstehen. Und ich mache das mit Folien aus einem Vortrag, den ich kürzlich bei einem Schulungstag gehört habe. Das war das Thema Orientale verstehen, war in Gießen in der Stadtmission. Wir sind geprägt von einer Schuldkultur und der Gegensatz, wir leben in den Gegensätzen Schuld, Unschuld. Es wird eingeteilt zwischen richtig und falsch. Die Gesellschaft hat Regeln etabliert und die bestimmen, welches Verhalten akzeptabel ist. Gehorsam ist, wer sich an das Gesetz hält. Das ist auch für unser Verständnis von der Bibel so. Gott macht Regeln, wer gehorcht, ist okay. Durch richtiges Verhalten bleibt man unschuldig. Und durch unrechtes Verhalten lädt man Schuld auf sich. Fehlverhalten wird geahndet und bestraft. Und das Richtige, was moralisch Richtige ist, das wird verinnerlicht. Und das Gewissen ist sozusagen unser moralischer Kompass. Wenn wir schuldig werden, dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Das ist unsere Kultur. Wird man schuldig, muss man seinen Fehler bekennen. Man muss den Fehler bekennen und etwas tun, um diesen Fehler, diesen Schaden wieder auszugleichen. Kürzlich habe ich vom Aquajogging mit meiner Autotür den Spiegel von einer Mitsportlerin getatscht und so einen kleinen Kratzer reingemacht. Nichts Großes. Dafür habe ich mich jetzt nicht geschämt, sondern ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil die war nicht da und dann habe ich sie später angerufen, habe gesagt, hier, das und das ist passiert, ich habe mich entschuldigt und Entschädigung angeboten. Es geht immer um die Tat. Eine Missetat wird durch eine Aktion wieder gut gemacht. In unserer Kultur betonen wir das Tun, die Tat. Der Mensch erhält seinen Wert durch das Tun. Und Selbstwert basiert darauf, was wir geleistet haben, was wir geschaffen und geleistet haben. Respekt und Anerkennung bekommt der, der das Richtige tut, der moralisch richtig und gut lebt, Leistung erbringt, Wohlstand vorweisen kann. Das haben wir verinnerlicht, das ist unsere Prägung der Schuldkultur. Schauen wir uns jetzt einmal die Schamkultur an und haben dabei im Hintergrund, die Bibel ist in der Schamkultur entstanden in diesem Kontext. Ein Beispiel für die Schamkultur ist, nach dem Boston-Attentat 2013, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, postete der Onkel des tschetschenischen Täters: Du hast Schande über unsere ganze Familie gebracht und über das ganze tschetschenische Volk. Jeder wird diese Schande auf unser Volk legen. Während also die US-Gesellschaft die Opfer betrauert hat, trauert der Onkel um die Familienehre. Der Einzelne, in diesem Fall der Täter, repräsentiert eine ganze Gruppe, die Familie und das ganze Volk. Und er hat durch sein Verhalten Schande über diese Familie und über dieses Volk gebracht. Das ist schlimmer als die Opfer. Ehre spielt in dieser Kultur eine sehr große Rolle. Ehre erhält man durch Würde und den Wert, den man in den Augen der Gesellschaft hat. Wenn andere positiv über mich denken, dann bin ich gut. Völlig unabhängig davon, wie ich mich verhalte. Das hat mit meinem moralischen Verhalten überhaupt nichts zu tun. Das heißt, der Orientale kann auch lügen, um jemanden nicht zu enttäuschen. Hauptsache, die Ehre bleibt erhalten. Das verstehen wenig so, wenn man sagt, ja, die lügen ja. Nein, das machen die, um ihre Ehre aufrechtzuerhalten. Und das schafft harmonische Beziehungen. Das ist das Ziel. Und diese harmonischen Beziehungen öffnen den Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen, Gastfreundschaft, Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft. Und mit diesem Verhalten werden Menschen geehrt. Für Orientale ist es eine große Ehre, wenn wir sie besuchen, wenn wir Zeit mit ihnen verbringen, wenn wir mit ihnen sprechen, wenn wir mit ihnen essen, ihnen helfen. Das Gegenteil von Ehre ist Scham. Scham erfährt man durch negative Bewertung aus der Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft schlecht über mich denkt, dann schämt man sich. Man verliert den Zugang zu den Ressourcen der Gesellschaft. In Thailand sagt man, wenn jemand die Ehre verliert, es ist ihm das Gesicht weggerissen worden. Und man glaubt in diesen Kulturen, dass man ohne Ehre nicht leben kann. Ehre, Scham spielt eine ganz große Rolle. Und jetzt achten wir mal auf die Bibel. Psalm 44 zum Beispiel: Du machst uns zur Schmach bei unseren Nachbarn. Kommt genau dieses Denken vor. Zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind. Täglich ist meine Schmach mir vor Augen und mein Antlitz voller Scham. Nicht die Schuld ist vor Augen, merkt ihr das, sondern die Scham, die Schmach ist vor Augen. Das ist nur ein Beispiel und achtet mal in der Bibel darauf, wie oft euch das begegnet. Wir werden es gleich noch sehen. Man erwartet von den Mitgliedern einer Gruppe, dass sie das Ansehen der Gruppe aufrechterhalten, der Familie, dass die Familienehre erhalten wird. Stichwort Ehrenmorde ist auch so ein Thema, kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Und das geschieht oft zulasten eigener Wünsche. Das heißt, der Einzelne muss seine Wünsche zurückstellen, damit die Familienehre oder die Ehre der Gesellschaft erhalten bleibt. Und jedes Mitglied ist verpflichtet, Schande zu verhindern. Scham ist ansteckend. Was eine Person tut oder lässt, hat Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Beispiel Brasilien. Diese Schmach, kann man wirklich sagen, 1-7 bei der WM im eigenen Land verloren. Das war eine absolute Schande und Schmach für die Brasilianer. Und daraufhin haben Brasilianer gepostet: Unsere Nation leidet. Wir müssen den Rest unseres Lebens Menschen gegenüber drehen, die sich über uns lustig machen. Das ist kein Spaß, das ist ihr Gefühl. Und dieses Denken finden wir auch in der Bibel. Als Israel den Namen Gottes schlecht macht, tritt das gleiche Gefühl auf, spricht Gott durch Propheten und Apostel zu ihnen. Und Paulus greift das auf im Römerbrief Kapitel 2. Euretwegen wird Gottes Name gelästert. Wegen euch wird Gottes Name gelästert unter den Völkern, wie es geschrieben steht, Jesaja. Beziehungen sind wesentlich für die Schamkultur und wir werden das auch gleich im Bibeltext entdecken. Wer du bist, ehrwürdig oder würdig, basiert auf deine Herkunft, auf deine Geburt, Volkszugehörigkeit, Geschlecht und so weiter. Es geht mehr darum, wer du bist, als was du tust. Und Jesus hat ausgegrenzte Menschen wieder Ehre gegeben. Diese Heilungen hatten nicht nur den Zweck, dass jemand wiederhergestellt wird, von seiner Vitalität, von seiner Gesundheit her, sondern immer auch, dass er in die Volksgemeinschaft zurückgeholt wird. Aussätzige, die waren ausgegrenzt und durch die Heilung wurden sie wieder in die Gesellschaft hineingeführt, konnten wieder am Tempeldienst, Gottesdienst teilnehmen und so weiter. Genauso Besessene, Prostituierte. Also die Bedeutung der Heilungen hat weit eine weit größere Bedeutung gehabt, indem sie Menschen rehabilitiert hat. Scham führt dazu, dass man sich gedemütigt fühlt, abgelehnt, unwürdig, verlassen. Man genügt als ganze Person nicht. In der Schuldkultur sagt man, und so kann man es vielleicht zusammenfassen, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin schuldig, ich muss das wieder gut machen. In der Schamkultur sagt man, ich bin der Fehler. Und die Konsequenz bedeutet, das Individuum, der Fehler, muss alles tun, damit er diese Schande von sich nimmt, bekommt. Und jetzt werfe ich schon mal einen Blick auf unseren Bibeltext, die Geschichte vom Sündenfall. Da muss auch dieses Problem der Schande gelöst werden. Aber wie? Ehre kann wiederherstellen, wer höher ist. Das sehen wir auch in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn ist völlig entehrt, wie er daherkommt bei den Schweinen. Und er kann diese Schande nicht von sich nehmen. Der Vater muss ihn mit neuen Kleidern wieder diese Ehre herstellen. Das kann nur einer, der höher ist, der kann die Ehre wiederherstellen. Und da sind wir schon ganz im Neuen Testament. Gottes Heilsplan zur Erlösung. Jesus wurde für uns zur Schande gemacht, steht es im Galaterbrief. Und wenn wir jetzt die Bibel aus dieser Sicht der Schamkultur lesen, werden wir interessante Entdeckungen machen und staunen, welche Rolle Scham und Ehre auch in der Bibel spielen. Für mich war der Al-Masira-Glaubenskurs wie eine neue Brille, dass ich plötzlich durch diesen Kurs die Bibel, das Alte Testament nochmal mit ganz anderen Augen gesehen habe. Denn dieser Glaubenskurs wurde von orientalischen Christen entwickelt, die ihre Bibel aus der Schamkultur natürlich lesen, in der die Bibel auch entstanden ist. Und die sehen Dinge, die ich so nicht gesehen habe. Und jetzt möchte ich mit euch die Sündenfallsgeschichte aus Sicht des Al-Masira-Kurses mal betrachten. Und eins fällt schon auf, dieser Kurs spricht nicht vom Sündenfall, wie wir, Schuldkultur. Wir sprechen vom Sündenfall wie von einem juristischen Fall. Für Orientale ist das, was dort geschehen ist im Paradies, Verrat. Sie sprechen vom Verrat und das trifft es, glaube ich, genauer. Und wir werden gleich merken, welche Rolle Ehre und Scham in dieser Geschichte spielt. Die Schöpfungsgeschichte endet mit diesem Hinweis, Adam und seine Frau waren beide nackt und sie schämten sich nicht. Damit endet Kapitel 2 des Schöpfungsberichtes. Dieser Hinweis, sie schämten sich nicht. Nach dem Verrat schämten sie sich plötzlich. In diesem Augenblick, heißt es, wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie sich Feigenblätter und machten sich Lendenschurze. Und bevor Gott dann Adam und Eva aus dem Paradies verbannte, machte er ihnen Kleider aus Tierfellen. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an, um die Scham zu bedecken. Und hier liegt eine tiefe Symbolik. Gott bedeckt die Scham der Menschen. Und das Krasse ist, dafür hat er ein Tier getötet und Blut vergossen. Schauen wir uns die Geschichte genauer an. Gott erschuf die ganze Welt durch sein Wort. Er sprach und es geschah. Ein Wort und alles war da und ist geschehen. Aber den Menschen hat er anders geschaffen. Mit seinen Händen formte er den Menschen aus Erde. Gott hat also Erde genommen und angefangen zu modellieren. Er hätte es nicht nötig gehabt. Er hätte sagen können, Mensch und Mensch wäre da gewesen. Aber er hat ihn liebevoll modelliert. Dann blies er Adam, seinen Lebensatem in die Nase des Menschen. In Zeiten von Coronavirus, ja, sehr viel Nähe, ne? Der hat den in die Nase geboostet. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen, völlig anders als die Tiere. Und das zeigt eine Intimität, eine Nähe. Liebevoll hat er den Menschen mit Händen geformt, seinen Geist in den Menschen hineingeblasen. Mit seinem eigenen Atem gab er ihm das Leben. Was für eine intime Nähe. Weiter heißt es in der Schöpfungsgeschichte, dann pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden, in Osten gelegen. Moment, Gott hat alles mit seinem Wort geschaffen, hat gesprochen, es war da, Land, Meer, Berge, Tiere. Und dann sehe ich plötzlich Gott, wie er sich bückt, Löcher gräbt, Garten pflanzt, gestaltet. Wie Gott wirklich mit seinen Händen einen Garten baut und pflanzt. Und dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hat. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. Stell das euch einmal bildlich vor. Eben hat er noch alles mit seinem Wort geschaffen. Und jetzt sehen wir einen Gott, der liebevoll einen schönen Garten anlegt. Mit seinen eigenen Händen pflanzt. Liebevoll hat er diesen Garten gestaltet. Und wenn ihr euch mal so Bilder vom Paradies oder so paradiesähnlichen Gegenden anschaut, merkt ihr, wie viel Detail, wie viel Liebe im Detail dort steckt. Schöne Bäume, köstliche Früchte. Für wen? Er nahm den Menschen, den er gemacht hatte, mit seinen Händen und setzte ihn in den Garten. Und mit diesem Garten hat er sämtliche Bedürfnisse des Menschen erfüllt. Nahrung zunächst mal, aber nicht nur Nahrung, Schönheit, Ruhe, Schutz und vor allem Gemeinschaft. In diesem Garten gingen sie wie Freunde spazieren. Sie verbrachten Zeit miteinander. Wo es heißt, dass Gott in der Kühle des Abends Adam und Eva gerufen hatte, das war, glaube ich, nicht das erste Mal. Ich denke, das war die Regel, dass er einfach mit ihnen Zeit verbracht hatte. Sie gingen in diesem Garten spazieren, verbrachten Zeit miteinander. Gott lebte mit den Menschen in diesem Garten. Er liebte sie und er genoss die Gemeinschaft mit diesen Menschen. Er hat sie ja für sich geschaffen. Man kann sagen, die Menschen durften in seinem Zuhause leben. Was für eine Ehre für den Menschen. Gott gab dem Menschen die Ehre, besonders nah bei ihm zu sein, näher als jedes andere Geschöpf. Stell dir das mal vor, du darfst in der Villa eines reichen, berühmten Menschen leben. Was ist das für eine Ehre, wenn ein angesehener, reicher Mensch sagt, hier, kannst bei mir wohnen, stelle alles zur Verfügung. Und jetzt stell dir mal vor, du machst aus Versehen irgendwas kaputt, eine teure Vase oder sowas. Hast du da Schuldgefühl oder schämst du dich? Was für eine Ehre, in diesem Garten leben zu dürfen. Und mehr noch, es geht noch weiter. Gott überlässt sein wunderbares Zuhause den Menschen. Und das heißt, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Es ist eine große Ehre für den Menschen, dass er diesen Garten jetzt pflegen und bebauen darf, weiter bebauen darf. Gott vertraute den Menschen diesen wunderbaren Garten an. Was für ein Vertrauen. Sagen, hier, ihr dürft das jetzt hier weiter gestalten. Sie waren nicht nur Gäste im Garten. Gott gab ihnen das Vorrecht, Verantwortung zu übernehmen, sich um den Garten zu kümmern. Eine große Ehre, wenn einem so etwas Kostbares anvertraut wird. Und das zeigt, dass Gott den Menschen total vertraut hat. Und dieses Vertrauen zeigt sich jetzt auch im Baum der Erkenntnis. Wird immer gefragt, warum eigentlich dieser blöde Baum da mit ist, wo sie nicht essen durften. Dieser Baum gab den Menschen Freiheit. Denn ohne Freiheit kein Vertrauen. Wenn die nicht ausbrechen hätten können, hätte auch kein Vertrauen gebraucht. Gott hatte die Möglichkeit geschaffen mit diesem Baum, dass sich die Menschen gegen ihn entscheiden konnten. Das hätten sie sonst nicht tun können. Sie hatten die Möglichkeit, also diesem Gott zu vertrauen, seinem Wort, das, was er gesagt hat, oder eben nicht. Der Baum bedeutete also Freiheit, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Weil Gott keine Puppen wollte, keine willenlosen Puppen oder Marionetten, sondern Menschen, die sich in Freiheit gegen seine Liebe entscheiden konnten. Zur Liebe gehört Freiheit. Wer liebt, gibt Freiheit und hat Vertrauen. Gott vertraute also Adam und Eva diesen wunderschönen Garten an und dann kam dieser schreckliche Tag. Adam und Eva verrieten dieses Vertrauen. Sie vertrauten den Worten Satans mehr als denen Gottes, ihres Schöpfers. Ja, sie misstrauten ihm sogar. Und das ist der Verrat in dieser Geschichte, dass sie der Schlange mehr vertrauten als ihrem Schöpfer. Sie misstrauten dem, der alles so liebevoll und schön für sie gemacht hatte. Das heißt, sie haben die Güte und die Liebe, das Vertrauen ihres Schöpfers verraten. Und die Folge war dann Scham. Es ging ihnen die Augen auf, sie erkannten, dass sie nackt waren. Kennst du das, wenn du einen lieben Menschen furchtbar enttäuscht hast, verletzt hast? Du hast ihn schwer enttäuscht. Fühlst du dich dann schuldig oder schämst du dich für dein Verhalten? Dann geht es nicht mehr um die Schuld, um die Tat, sondern geht es um viel mehr. Du kannst es auch nicht mit einer guten Tat wieder ausgleichen. Das merken wir auch. Wenn Vertrauen zerbrochen ist, kannst du nicht mit einer guten Tat das wieder irgendwie ausgleichen, mit einer Entschuldigung. Das reicht nicht. Da kommt unsere Schuldkultur an die Grenzen. wenn Vertrauen zerbrochen ist, wenn Ehre verletzt worden ist, wenn ein Mensch in seiner Ehre und Würde verletzt wurde, dann kann ich nicht einfach mit einer guten Tat oder mit Geld oder Geschenken das irgendwie ausgleichen oder mit Blumen. Wir Männer meinen dann immer Blumen, dann ist alles wieder gut. Nein. Adam und Eva schämten sich zutiefst vor ihrem Gott. Ihnen wurde bewusst, was sie angerichtet hatten mit ihrem Verrat. Und sie versuchten, die Scham jetzt mit Feigenblättern zu bedecken. Das sind richtig große Blätter. Ich habe hier mal eins gemacht, rausgezogen. Und als Gott sie besuchen wollte, wie er es immer so gemacht hat, haben sie sich versteckt vor ihm. Aus Angst und Scham. Das Gespräch und die Folgen dessen sind uns bekannt. Müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Sie mussten das Paradies verlassen, weil Gott sagt, Menschen, die schuldig sind, passen nicht zu mir, passen nicht in die heilige Gegenwart. Aber Gott gab ein Zeichen, ein Detail, das wir durch unsere kulturelle Brille kaum wahrnehmen. Gott machte den Menschen Kleider aus Tierfellen, heißt es. Und das ist ein Zeichen. Und damit wollte Gott etwas Wichtiges deutlich machen. Er wollte ihnen deutlich machen, mit euren Feigenblättern könnt ihr eure Scham, eure Schande nicht bedecken. Es war Schande, wie sie mit ihrem Schöpfer umgegangen sind. Und indem Gott jetzt Kleider aus Fellen machte, machte er deutlich, eure Schande ist so groß, ihr könnt die mit eurem bisschen Feigenblättern nicht bedecken. Ihr könnt eure Scham selbst nicht bedecken. Schamkultur heißt ja, dass jemand Höheres die Ehre des anderen wiederherstellen muss. Gott muss diese Schande bedecken. Und Gott tut es mit dem Fell eines Tieres. Und dabei geschieht was Zeichenhaftes. Um die Schande der Menschen zu bedecken, muss ein Tier getötet werden. Es ist das erste Mal, dass in der Menschheitsgeschichte ein Tier, ein Wesen stirbt. Blut muss vergossen werden. Um die Scham von Adam und Eva zu bedecken, opfert Gott ein Tier und vergoss Blut. Wie schockierend muss das für die beiden gewesen sein, als sie zum ersten Mal Blut und Tod sahen. Ich glaube nicht, dass Gott gesagt hat, wartet mal einen Moment, ich muss gerade eben ein Schaf schlachten oder eine Ziege schlachten. Stellt euch vor, der hat das vor ihren Augen gemacht. Und plötzlich sehen sie, was sie angerichtet haben. Das ist nötig, damit ihre Scham bedeckt ist. Gott selbst brachte ein Opfer, um Schande zu bedecken, weil Menschen dazu nicht in der Lage sind. Und hier haben wir ein Vorzeichen auf das Kreuz. Gott versprach in dieser Geschichte auch Adam und Eva einen Retter. Es wird einer kommen, der wird die Schlange zertreten, heißt es da, und die Schlange wird ihn in die Ferse stechen. Das ist ein klares Hinweis auf Christus. Aber mit dieser Sache, mit den Fellen, wird das Ganze noch etwas konkreter. Um die Schande der Menschen zu bedecken, muss Blut fließen. Und wir wissen das vom Neuen Testament her, nicht das Blut eines Tieres, sondern das Blut von Christus. Gott opferte sein Leben, um die Schande der Menschheit zu bedecken. Wir müssen uns jetzt nicht mehr Feigenblätter suchen, um unsere Schande zu bedecken. Und da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns Feigenblätter machen können, indem wir gute Taten tun wollen, um das Ganze wieder auszugleichen, indem wir heucheln, das sind auch schöne Feigenblätter, indem wir irgendwie was erklären, rechtfertigen, schönreden, rausreden oder auch wie Adam und Eva es gemacht haben, indem sie die Schuld abgeschoben haben, andere verantwortlich gemacht haben und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir versuchen können, unsere Scham zu bedecken. Aber es sind immer nur Feigenblätter, sprichwörtlich. Es reicht nicht, wir schaffen es nicht. Gott sagt, mit euren Möglichkeiten könnt ihr diese Schande nicht gut machen. Gott selbst muss Tiere opfern, ein Tier opfern, Blut vergießen, um diese Schande zu bedecken. Gott hat unsere Schande bedeckt durch das Blut und das Leben seines Sohnes. Und wer das glaubt, wer das im Glauben annimmt, für den gilt, was Paulus schreibt, er steht heilig und makellos vor Gott, so steht es im Kolosser 1. Er hat uns durch seinen Tod am Kreuz vor sich heilig und makellos hingestellt und unsträflich. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Und das dürfen wir gleich beim Abendmahl in besonderer Weise annehmen und erleben. Lasst uns zuvor noch ein Lied gemeinsam singen.